und schön und schwermütig zur Erde blickend, schien er ihnen wenigstens ein geheimnisvoller Prinz oder Grafensohn zu sein. Der Raum zwischen dem Reisewagen und der Pforte des Gasthauses war schmal und im Übrigen der Weg durch die Zuschauer ziemlich gesperrt. Mochte es nun der Mangel an Geistesgegenwart oder an Mut sein, den Haufen zu durchbrechen und einfach seines Weges zu gehen? Er tat dieses nicht, sondern ließ sich willenlos in das Haus und die Treppe hinangeleiten und bemerkte seine neue, seltsame Lage erst recht, als er sich in einen wohnlichen Speisesaal versetzt sah und ihm sein ehrwürdiger Mantel dienstfertig abgenommen wurde. »Der Herr wünscht zu speisen«, hieß es. »Gleich wird serviert werden. Es ist eben gekocht.« Ohne eine Antwort abzuwarten, lief der Wagwirt in die Küche und rief, »Ins Dreiteufelsnamen! Nun haben wir nichts als Rindfleisch und die Hammelskeule. Die Reb und Pastete darf ich nicht anschneiden, da sie für die Abendherren bestimmt und versprochen ist. So geht es. Den einzigen Tag, wo wir keinen Gast erwarten und nichts da ist, muss ein solcher herkommen. Und der Kutscher hat ein Wappen auf den Knöpfen, und der Wagen ist wie der eines Herzogs. Und der junge Mann mag kaum den Mund öffnen vor Vornehmheit.« Doch die ruhige Köchin sagte, »Nun, was ist denn da zu lamentieren, Herr? Die Pastete tragen Sie nur kühn auf, die wird er doch nicht aufessen. Die Abendherren bekommen Sie dann portionenweise. 6 Portionen wollen wir schon noch herausbringen.« 6 Portionen? Ihr vergesst wohl, dass die Herren sich satt zu essen gewohnt sind«, meinte der Wirt. Allein die Köchin fuhr unerschüttert fort, »Das sollen Sie auch. Man lässt noch schnell ein 50 Koteletts holen, die brauchen wir sowieso für den Fremden, und was er übrig lässt, schneide ich in kleine Stückchen und menge sie unter die Pastete. Da lassen Sie nur mich machen.« Doch der wackere Wirt sagte ernsthaft, »Köchin, ich habe euch schon einmal gesagt, dass dergleichen in dieser Stadt und in diesem Hause nicht angeht. Wir leben hier solid und ehrenfest und vermögen es.« »Ei der Tausend, ja, ja«, rief die Köchin endlich etwas aufgeregt, »wenn man sich denn nicht zu helfen weiß, so opfere man die Sache. Hier sind 2 Schnepfen, die ich den Augenblick vom Jäger gekauft habe. Die kann man am Ende der Pastete zusetzen. Eine mit Schnepfen gefälschte Rebhuhnpastete werden die Leckermäuler nicht beanstanden. Sodann sind auch die Forellen da. Die größte habe ich in das siedende Wasser geworfen, wie der merkwürdige Wagen kam. Und da kocht auch schon die Brühe im Pfännchen. So haben wir also einen Fisch, das Rindfleisch, das Gemüse mit den Koteletts, den Hammelsbraten und die Pastete. Geben Sie nur den Schlüssel, dass man das Eingemachte und den Dessert herausnehmen kann. Und den Schlüssel könnten Sie, Herr, mir mit Ehren und Zutrauen übergeben, damit man Ihnen nicht allerorten nachspringen muss und oft in die größte Verlegenheit gerät. Liebe Köchin, das braucht Ihr nicht übel zu nehmen. Ich habe meiner seligen Frau am Todbette versprechen müssen, die Schlüssel immer in Händen zu behalten. So nach geschieht es grundsätzlich und nicht aus Misstrauen. Hier sind die Gurken und hier die Kirschen, hier die Birnen und hier die Aprikosen. Aber das alte Konfekt darf man nicht mehr aufstellen. Geschwind soll die Liese zum Zuckerbeck laufen und frisches Backwerk holen, 3 Teller. Und wenn er eine gute Torte hat, soll er sie auch gleich mitgeben. Aber Herr, Sie können ja dem einzigen Gast das nicht alles aufrechnen. Das schlägt's beim besten Willen nicht heraus. Tut nichts, es ist um die Ehre. Das bringt mich nicht um. Dafür soll ein großer Herr, wenn er durch unsere Stadt reist, sagen können, er habe ein ordentliches Essen gefunden, obgleich er ganz unerwartet und im Winter gekommen sei. Es soll nicht heißen, wie von den Wirten zu Seldwyl, die alles Gute selber fressen und den Fremden die Knochen vorsetzen. Also frisch, munter, sputet euch allerseits. Während dieser umständlichen Zubereitungen befand sich der Schneider in der peinlichsten Angst, da der Tisch mit glänzendem Zeuge gedeckt wurde. Und so heiß sich der ausgehungerte Mann vor kurzem noch nach einiger Nahrung gesehnt hatte, so ängstlich wünschte er jetzt, der drohenden Mahlzeit zu entfliehen. Endlich fasste er sich einen Mut, nahm seinen Mantel um, setzte die Mütze auf und begab sich hinaus, um den Ausweg zu gewinnen. Da er aber in seiner Verwirrung und in dem weitläufigen Hause die Treppe nicht gleich fand, so glaubte der Kellner, den der Teufel beständig umhertrieb, jener suche eine gewisse Bequemlichkeit, rief, »Erlauben Sie gefälligst, mein Herr, ich werde Ihnen den Weg weisen.« und führte ihn durch einen langen Gang, der nirgend anders endigte als vor einer schön lackierten Türe, auf welcher eine zierliche Inschrift angebracht war. Also ging der Mantelträger ohne Widerspruch, sanft wie ein Lämmlein, dort hinein und schloss ordentlich hinter sich zu. Dort lehnte er sich bitterlich so.